Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Trump Gaza in einem Video, das der US-Präsident selbst gepostet hat, ruft Empörung hervor. Dazu eine bildwissenschaftliche Analyse. Außerdem die Wiedereröffnung des Kunstmuseums am Stadtgarten in Winterthur und der Klassiker Die heilige Johanna der Schlachthöfe von Bertolt Brecht in Berlin. Zuerst aber nach München. Der Kolonialismus in den Dingen heißt die aktuelle Ausstellung im Münchner Museum Fünf Kontinente, die deutsche Kolonialgeschichte mit dem Blick auf Bayern erzählt. Und diese Geschichte ist weit umfangreicher als gemeinhin bekannt. Im Museum ist man davon überzeugt, dass ohne Bayern die deutsche Kolonialgeschichte so nicht möglich gewesen wäre. Wie kann deren langer Schatten aber im Museum thematisiert und wie kann sich der eurozentristische Blick auf die Kunst, auf die Objekte im Museum verändern? Zum Thema Dekolonisierung diskutierten im Museum Fünf Kontinente gestern drei Wissenschaftlerinnen. Cornelia Zetsche berichtet und beginnt bei der Kolonialgeschichte genauer im Jahr 1884.
Im Dezember 1884 überfiel Max Buchner, damals Vertreter des deutschen Kaisers in Kamerun, Marinearzt und Konservator der Ethnographischen Sammlung in München, das Volk der Douala. Er bombardierte und brannte Dörfer nieder, raubte den reich verzierten Schiffsschnabel des Königs und schwärmte von der Gewalttat als magischem Bild. Bayerische Soldaten, Händler, Missionarinnen, Forschende, Abenteurer brachten ganze Kajüten voller Ethnographiker nach Hause und galten als Helden. Der Schiffsschnabel aus Kamerun ziert heute das Museum Fünf Kontinente. Buchners Grab findet sich auf dem alten Südfriedhof. Auch verschleppte indigene Kinder aus Brasilien und eine Frau der einst zur Schau gestellten Amazonengruppe sind da begraben. Überall finden sich koloniale Spuren. Noch immer, ohne deutsche Entschuldigung, blieb der Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia durch Kolonialtruppen und ihren bayerischen Kommandeur von Trotha. Die Trotha-Straße wurde zur Herero-Straße. Aber andere Münchner Straßennamen ehren bis heute Kolonialverbrecher. Trotz der Expertenprüfung kommt keine Umbenennung zustande, bilanzierte die Ethnologin Eva Bahr in der Museumsdebatte. Bei der Stadt kursiere seit Jahren eine Liste.
Und da sind 10 Kolonialstraßen drauf. So richtig Wismann, Gravenreuth, Straßen in München, die nach Menschen benannt sind, die Kolonialverbrechen begangen haben. Es ist ein Thema, wo man damit rechnen muss, dass gerade in den aktuellen politischen Zeiten massiv dagegen polemisiert werden wird.
Dekolonisieren, das heißt Erfahrungen sammeln, Schmerzgeschichten und Wissen von außen einbeziehen, Stereotype freilegen und entlernen, sagte die Kulturvermittlerin Sarah Berg. Sie möchte bisherige Sichtweisen stören und eine künstlerische, emotionale Annäherung ans Geschehen. Das Gedicht Cold Hubris, kalte Hybris von Alma Simba aus Tansania etwa, ist derzeit in der Ausstellung Der Kolonialismus in den Dingen zu hören, wie eine Gegenerzählung zu den konventionellen Texttafeln.
Wir können natürlich Jahreszahlen, Daten, die Unendlichkeit der Abgründe dieser Zerstörungsgeschichten erzählen. Wenn dann ein Gedicht davon spricht, hands full, arms and back full, box full, truck full, steamboat full, exhibition room, storage full, dann macht es diese Dimension auf, die diese Gier eben abbilden soll.
Die Kolonialgeschichte sei kurz gewesen, heißt es oft. Tatsächlich war sie dreimal so lang wie der Nationalsozialismus, findet aber wenig Beachtung. Von Verschleppungstaktik war die Rede, von Dekolonisierung als nie abgeschlossenem Prozess und davon, endlich auch Opfergeschichten zu erzählen. Die Münchner Literaturwissenschaftlerin Madhu Belaya mit Wurzeln in Nigeria forderte ein Ende der musealen Deutungshoheit, den freien Zugang zu Archiven und Depots, die Partizipation zivilgesellschaftlicher Gruppen und Expertisen aus den Herkunftsländern.
Ein Aspekt wäre weg vom Überlegenheitsdenken in europäischen Strukturen. Das ist etwas, was vielen Museen fehlt. Dieser Pluralismus, diese Diversität an Blickwinkeln, an Perspektiven und die reinzuholen in die musealen Räume.
Entwicklungen in Berlin und Paris, die Pionierarbeit von Benedikt Savoy, die Debatten ums Humboldt-Forum und NS-Raubkunst bringen auch Bewegung in Münchner Museen. Das einstige Völkerkundemuseum heißt inzwischen Museum 5 Kontinente und wagt Ansätze von Dekolonisierung. Seit knapp 2 Jahren gibt es mit Richard Hölzel einen Provenienzforscher. Er kuratierte mit viel Diplomatie die eindrucksvolle aktuelle Kolonialismusausstellung und sucht den Kontakt zu Persons of Color und zu Herkunftsländern. Rund ein Drittel der 160.000 Objekte des Museums sind Raubkunst. In Kamerun berät nun eine Kommission, wohin Buchners Beute, der berühmte Schiffsschnabel, gehen soll. Restitution ist kein Tabu. Direktorin Uta Wehrlich erwartet damit kein leeres Museum, sondern einen neuen Ort des Austauschs.
Wir sind bereit zu restituieren, wenn ein Objekt aus einem Unrechtskontext stammt. Weil in dem Moment, wo wir ein Objekt restituieren, gewinnen wir ein neues Narrativ, das wir in diesem Haus erzählen können, und auch davon leben Museen.
Cornelia Zetsche berichtete über die Debatte zur Dekolonisierung im Museum 5 Kontinente in München. Als Neokolonialismus könnte man den Vorschlag Donald Trumps durchaus sehen, den Gazastreifen zu einer Riviera des Nahen Ostens zu machen. Die Palästinenser wollte er dafür nämlich einfach mal umsiedeln. Jetzt ist ein Video im Umlauf, das der amerikanische Präsident auf seiner Plattform Truth Social gepostet hat, das aussieht wie ein Werbeclip für das Projekt. Wolkenkratzer, Palmen, viel Geld und Gold und immer wieder Trump. Das Ganze ist an Geschmacklosigkeit und Zynismus wohl nicht zu überbieten. Vor der Sendung habe ich mit der Kunsthistorikerin und Bildwissenschaftlerin Charlotte Klonk von der Humboldt-Universität zu Berlin darüber gesprochen und sie gefragt, was genau haben wir da vor uns?
Was man nicht erwarten kann, ist eine realistische Vision, wie sich dieser Präsident Trump jetzt die Entwicklung des Gazastreifens vorstellt. Was man kriegt, ist im Grunde eine Satire. Denn sie ist so überzeichnet, das wird deutlich in dem, was gezeigt wird, dass man es eigentlich gar nicht ernst nehmen kann. Man sieht am Anfang die Menschen der Region nur ganz kurz, wie sie über Trümmer in diese neue Welt gehen. Und dann wird deutlich, dass diese neue Welt im Grunde nur aus einer Trump-Vision besteht. Es gibt einen Trump-Gaza-Tower, es gibt Trump als überlebensgroße Statue in Gold. Es gibt Souvenirshops, wo man diese goldene Statue in klein kaufen kann. Und es gibt Donald Trump, der mit einer halbnackten Frau in einer Nachtbar tanzt. Und man sieht Elon Musk, man sieht Teslas in dieser Dubai-ähnlichen Stadt am Küstenstreifen herumfahren. Man sieht Elon Musk, wie er am Strand im Sonnenuntergang Hummus mit Fladenbrot isst. Und man sieht Elon Musk, wie er Geld in die Luft wirft und Kinder, wie sie den Geldsegen auffangen. Das ist so überzeichnet, dass man es nicht ernst nehmen kann. Und man sieht, dass es eine Vision ist, in der es im Grunde nur 3 Männer gibt. Elon Musk, Donald Trump und am Schluss auch noch Netanyahu, der auf dem Liegestuhl neben Trump einen Cocktail trinkt.
Das Ganze gewürzt mit reichlich Sexismus, wenn man die Frauenfiguren anschaut. Aber Karneval oder Kolonialismus, fragt man sich auch, wenn diese Hüfte kreisenden Tänzerinnen auch noch als ehemalige Hamas-Kämpfer mit langen Bärten am Strand tanzen.
Ja, genau. An der Stelle wird es dann zynisch. Und dann sieht man aber auch die Überzeichnung. Das ist ein so kolonial geprägtes Bild von Männern anderer Völker, die eigentlich eher Frauen sind. Und damit setzt man, ich meine, die Beleidigung ist unendlich, aber man setzt eben diese Männer herab als nicht männlich. Man verweichlicht sie, verweiblicht sie. Und das geht zusammen mit dem Frauenbild, was in diesem Video eben auch aufscheint. Entweder sind die Frauen halbnackt und Sexualobjekte oder erscheinen sowieso nur im Abendkleid und von hinten und sind nicht weiter relevant. Das Stereotyp, was dahinter steht, ist das ein uraltes Stereotyp aus der Zeit des Kolonialismus, dass primitive Menschen auf einer Stufe stehen mit Frauen. Und das ist ein ganz uraltes orientalistisches Bild, was hier ja auch aufgerufen wird, weil diese Tänzer am Strand Haremshosen tragen. Das orientalistische Bild dieses Versprechens der Sexualität, des Wilden, des Anderen, des Freieren, die aber eben nicht kultiviert ist und damit genauso bedrohlich wie die weibliche Sexualität.
Im unterlegten Musikclip heißt es gleich zu Beginn: No more tunnels, no more fear, Trump Gaza is finally here. Die Reaktionen auf dieses Video sind überwiegend fassungslos. Aber auch wenn die Urheberschaft noch nicht geklärt ist, was macht Donald Trump, indem er dieses Video postet?
Das ist eben das Entscheidende. Er will keine reale Vision in irgendeiner Weise in die reale Welt übersetzt werden können. Er will eigentlich provozieren. Und Provokationen, die wir jetzt schon paar Mal im Weißen Haus gesehen haben, wenn zum Beispiel Bilder von ihm als König gepostet werden, die eigentlich so die Welt flutet mit Unsinn, mit Satire, die man nicht ernst nehmen kann. Das ist ja so eine Satire, die man eigentlich von Protestbewegungen erwartet, die sich mit Witz an die Herrschenden, an die Macht, an die Staatsmacht richtet. Hier kommt es aber nun aus der Staatsmacht selbst und hat als Effekt, dass man eigentlich gar nicht mehr richtig unterscheiden kann, was wirklich noch ernst gemeint ist, was Fiktion ist, was Realität ist. Und das, glaube ich, ist das eigentlich Empörende an diesem Film, dass es im Grunde in so eine Verleugnung der Realität geht. Die Unschärfen werden so stark, dass eigentlich fast keine wirklichen Aushandlungsprozesse mehr politischer Art vollzogen werden können.
Charlotte Klonk vom Institut für Kunst- und Bildgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bertolt Brechts Klassiker Die heilige Johanna der Schlachthöfe wird in Wirtschaftskrisenzeiten gerne in den Spielplan genommen. Am Berliner Ensemble inszeniert es nun der Regisseur Dušan David Parisek, der in Prag das Kammertheater Prag für tschechische Gegenwartsdramatik gegründet hat, aber seit über 20 Jahren an deutschen Theatern arbeitet. Seine Uraufführung Der lächerlichen Finsternis von Wolfram Lotz wurde vom Theater heute als Inszenierung des Jahres ausgezeichnet. Ganz kurz die Brechtsche Geschichte. Johanna Dark will ausgesperrten Arbeitern auf den Schlachthöfen Chicagos den Glauben an Gott näher bringen und die Anwendung von Gewalt verhindern. An der Bekehrung des Fleischbarons Mauler scheitert sie aber kläglich. Den spielt, und auch das ist derzeit üblich, eine Frau, besser eine Urgewalt, Stefanie Reinsberger. Eberhard Spreng berichtet.
Verkörperung. Wie wichtig diese zentrale Kategorie für die Theaterarbeit ist, springt mit der Besetzung am Berliner Ensemble unmittelbar ins Auge. Da ist zum einen die Körperfülle und das Powerplay der Schlachthofbesitzerin Mauler und die abgehärmte schmale Johanna, die zunächst nur zaghaft die Bühne betritt, um schüchtern Mitgefühl und Solidarität für die Ausgebeuteten anzumahnen. Dušan David Parisek hat, wie schon in vorangegangenen Inszenierungen emblematischer Männerfiguren, auch in diesem Duo wieder eine Figur Transgender besetzt. Stefanie Reinsberger spielt den rücksichtslos spekulierenden Kapitalisten Mauler geradezu barock körperbetont. Mauler ist Schlachthofbesitzerin und erlebt eine Sinnkrise, nachdem sie einem moribunden Ochsen zu tief ins Auge geschaut und dort das eigene Sterben erblickt hat. Nun will sie raus aus dem Geschäft, aber erst, nachdem sie den ärgsten Konkurrenten ruiniert hat. Mit Kumpel Kreidel bespricht sie den Deal.
Lennox darf keine Büchse mehr loswerden.
Du senkst die Löhne, senkst die Preise und unterbietest die Lennoxsche Büchse Fleisch. Treibst ihn runter bis auf die Hälfte.
Die Absprache der Kapitalisten führt in Brechts ausführlichem und etwas langwierigen Krisenstück unter anderem zu Preiskämpfen, Entlassungen und Lohnkürzungen, zu sozialen Folgen, die Johanna mit ihrer Heilsarmee abmildern will. Also klassisch sozialdemokratisches Denken, hätte sich Johanna nicht diese kuriose Mission in den Kopf gesetzt, auch den knallharten kapitalistischen Widersacher zu einem besseren Menschen machen zu wollen. Kathleen Morgeneier bläst zum Angriff auf das Böse in der Welt.
Aber warum ist die Schlechtigkeit in der Welt? Wie soll es denn anders sein? Betrachten Sie doch einmal den Dienst am Nächsten einfach als Dienst am Kunden. Service!
Parisek hat fast die gesamte Brechtsche Figurenfolklore, also die Viehzüchter, Makler, Spekulanten, Soldaten, Passanten und all die anderen, weggelassen. Bei ihm ist die Weltwirtschaftskrise nur durch einige alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen vertreten, die in einen geschlossenen Bühnenraum aus Holzpaneelen projiziert werden. Das nur fünfköpfige Ensemble hantiert auch immer wieder mit zwei Overhead-Projektoren, mit denen Zwischentitel auf die Wände geworfen werden. So entstehen hier auch die übergroßen Schatten der Spielenden, die wie übermächtige Kräfte im Hintergrund wirken. Schemen und Gespenster, die auf einer zweiten Spielebene ihre ganz eigenen Geschichten erzählen. So schön, so gut. Dennoch trägt an diesem Abend im Kampf Dramaturgie versus Performance Letztere einen haushohen Sieg davon. Denn vor allem Stefanie Reinsberger feiert in ihrem im Wortsinne unverschämten Spiel mit dem eigenen Körper den narzisstisch hemmungslosen Ich-Menschen als nicht zu bremsendes emotionales Kraftzentrum. Zum Beispiel, wenn sie sich nur spärlich bekleidet, auf den nackten Bauch klatscht, im Rhythmus des Partyhits Life is Life der österreichischen Band Opus aus den 1980er Jahren und dessen Text karikiert.
Fleisch ist Fleisch.
An anderer Stelle schreitet sie in opulenter, roter Robe auf die Bühne und hüllt die mittlerweile aus ihrer Heilsarmee entlassene Johanna in die Stofffülle ihres Gewands. Die Bedeutung ist klar. Der Kapitalismus ist umfassend und hat in seinen Falten auch Platz für die weltanschaulich gescheiterten und verstrahlten Gottessucher. In der kurzen Pause gab es dann auch noch weltanschauliches Bonusmaterial aus der Feder der russisch-amerikanischen Libertarismus-Predigerin Ayn Rand. Und deren krude Vorstellung einer rein individualistischen Philosophie ist anschlussfähig an die Ideologien der Make America Great Again-Anhänger. Rands Atlas Shrugged, zu Deutsch Atlas wirft die Welt ab, preist Egoismus als Tugend. Das ist eigentlich die einzige Brücke von Brechts Chicagoer Schlachthaus-Story in eine neue Trumpsche Gegenwart, in der, nein, nicht Deals, sondern Erpressung zum vorherrschenden Verhalten im Umgang zwischen den Menschen wird. In einer solchen Welt etabliert Stefanie Reinsberger einen schillernd ambivalenten Mythos. Sie darf, was sie kann. Und das ist fast unbegrenzt, weil sie die Kapitalistin und die Kälte des Kalküls mit einer überbordenden, verführerischen Emotionalität aufheizt. Eigentlich sahen wir die heilige Stefanie der Schlachthöfe, eine Performance für radikale Egoisten.
Eberhard Spreng über die heilige Johanna der Schlachthöfe am Berliner Ensemble. Das ehemalige Haus Reinhardt am Stadtgarten in Winterthur gehört seit 2017 zum Kunstmuseum Winterthur und beherbergt in der Hauptsache die umfangreiche Kunstsammlung des Industriellen Oskar Reinhardt. Der hat wichtige Werke der deutschen Romantik nach Winterthur geholt, Caspar David Friedrich vor allem, unter anderem das ikonische Meisterwerk Kreidefelsen auf Rügen. Die Sammlung reicht aber bis zum Beginn der Moderne. Anlässlich eines Umbaus und einer Renovierung wollte man das Museum nun auch öffnen, hin zur Gegenwart und vor allem zum Stadtgarten. Ein Team aus Künstlern und Architekten hat den Eingangsbereich und das Foyer neu gestaltet. Am Wochenende wird das Museum eröffnet. Christian Gampert war für uns in Winterthur und hat sich auch in der Sammlung umgesehen.
Einleuchten heißt die Ausstellung, was damit zusammenhängt, dass der Künstler Konrad de Dobbelaer seltsam geschwungene, popfarbene Straßenlaternen ins Foyer gestellt hat, aber auch damit, dass die gesamte Lichtanlage des Museums überholt wurde. Und auch die völlig neue Hängung der Werke soll dem Publikum natürlich einleuchten. De Dobbelaers Laternenskulpturen arbeiten mit zerbrochenem Murano-Glas an der Lichtquelle und sind ein bunter Gegensatz zu den klassisch weißen Betonflächen, mit denen die Architektin Heike Hanada das Museum nach außen öffnet. Zum benachbarten Park, aber auch zur Stadtseite hin bilden quaderartig geschichtete Rampen und sanfte, langgezogene Stufen einen Zugang, auf dem man im Sommer lesen, liegen, sprechen, trinken, also verweilen kann. Minimalistische weiße Sitzelemente gibt es auch im Foyer und sie sind, wie Hanada sagt, als begehbare Skulpturen gedacht, als Mischung aus Kunst- und Gebrauchsarchitektur.
Im Grunde genommen haben wir versucht, so eine Art künstliche Landschaft zu entwickeln.
Das Museumsfoyer wird also, wenn das angenommen wird, zu einer Art Durchgangsraum zwischen Winterthurer Altstadt und Stadtgarten. Und das gibt dem streng klassizistischen ehemaligen Schulgebäude aus dem Jahr 1842 nun doch eine lässigere Note. Zumal der Weg zur Kunst damit natürlich einfacher wird. Im Parterre beginnt man mit den Werken der Stiftung Jakob Briner, subtil ausgearbeitete Genreszenen aus dem holländischen 17. Jahrhundert, Porträts und Stillleben. Eigentlich geht es aber erst mit Aufklärung und der deutschen Romantik richtig los, also mit der Sammlung Reinhardt. Nach all den Caspar David Friedrich Ausstellungen zum 250. Geburtstag sind die ikonischen Werke der Sammlung wieder nach Winterthur zurückgekehrt. Hier kann man nun zeitweise Mutterseelen allein vor dem Kreidefelsen auf Rügen stehen und sich in diverse Mondnächte versenken. Museumsdirektor Konrad Bitterli.
Wir haben die größte Sammlung von Caspar David Friedrich außerhalb Deutschland. Wir sind, glaube ich, das einzige Museum in der Schweiz, was über bedeutende Bestände von Menzel, Leibl und Spitzweg verfügt, die hier natürlich alle um diesen Kern von Caspar David Friedrich herum angeordnet worden sind.
Dass das Kunstmuseum Winterthur hier einen superb bestückten Parcours bis hin zur klassischen Moderne anbieten kann, ist für eine kleinere Stadt eigentlich unglaublich. Aber hier saß schon immer viel Geld, Versicherungsanstalt, Verhalten, aber eben auch Kunstverstand. Für den Fremden sind vor allem die Schweizer Eigentümlichkeiten von Belang, also etwa die bedrohlichen Alpenlandschaften des 18. und 19. Jahrhunderts von Caspar Wolf und Alexandre Calame.
Caspar Wolf, diese Gletscherdarstellung, die hat er gemalt, um daraus Druckgrafiken zu entwickeln, die man dann im großen Stil den Tourismus verkaufen konnte.
Es gibt in diesem Rundgang spezialisierte Tiermaler wie Rudolf Koller oder Schweizer Landschaftsidylliker wie Adolf Stäbli, alle in Deutschland wenig bekannt. Aber die Sammlung umfasst im 19. Jahrhundert auch das deutsche Biedermeier mit Karl Spitzwegs Weltfluchten, Berliner Realismus von Adolf Menzel und natürlich die frühmodernen Schweizer Landschaftsmaler, die ihre Bilder entweder symbolistisch aufluden wie Giovanni Segantini oder sich an Van Gogh schulten wie später Kuno Amiet und Giovanni Giacometti. Eine Sonderrolle nimmt in der Schweiz der 1918 gestorbene Ferdinand Hodler ein, der hier nicht nur mit den Landschaftsschichtungen des Spätwerks, sondern auch mit seinem sozialkritischen Frühwerk vorgestellt wird. Danach gleich die neue Sachlichkeit. Und sachlich könnte man auch die ganze Präsentation dieses Museums nennen, das mit zurückhaltend inszenierten Räumen die Malerei für sich sprechen lässt. 6,5 Millionen Franken hat der Umbau gekostet, an dem tatsächlich vieles einleuchtet. Aus dem eher strengen Ambiente der ehemaligen Knabenschule ist im Parterre eine weite Fläche mit Spielcharakter geworden. Von dort geht es zur Kunst, die ja auch ein Spiel sein kann.
Christian Gampert berichtete aus Winterthur. In Berlin gibt es künftig eine Beratungsstelle gegen Antisemitismus in der Kultur. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Mit der neuen Beratungsstelle soll eine Lücke in der Kulturlandschaft im Kampf gegen Judenfeindlichkeit geschlossen werden, sagte der Berliner Kultursenator Joe Cialo heute bei der Vorstellung des neuen Projekts Open Arts Hub Berlin. Finanziert werden soll die Stelle mit etwas mehr als 500.000 Euro aus dem Projektfonds gegen Antisemitismus seines Hauses. Die Beratungsstelle soll unter anderem Künstler und Einrichtungen bei der Entwicklung von Projekten beratend zur Seite stehen. Außerdem soll es Workshops und runde Tische geben, um die Vernetzung jüdischer und israelischer Künstlerinnen und Künstler zu fördern. Darüber hinaus kündigte Cialo heute an, eine sogenannte Demokratieklausel noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen. Ende 2023 hatte er die Antisemitismusklausel eingeführt, die allerdings aufgrund von Kritik und juristischer Bedenken zurückgenommen worden war. Die Demokratieklausel soll breiter und damit auch rechtssicher angelegt sein. Wer Fördermittel bekomme, müsse sich dann einer genauen Prüfung unterziehen. Boris Schamatz beendet seine Tätigkeit beim Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Wuppertal hervor. Man habe das Vertragsverhältnis einvernehmlich beendet. Über die Gründe hätten alle Parteien Verschwiegenheit vereinbart. Die Stadt Wuppertal bedauere den Weggang des Intendanten und hätte gerne weiterhin mit Schamatz zusammengearbeitet, heißt es. Ab August sei der Betrieb durch den stellvertretenden Intendanten Daniel Sieghaus gewährleistet. Eine neue Intendanz soll zugleich auch die Gründungsintendanz des zukünftigen Pina Bausch-Zentrums innehaben. Eine Entscheidung darüber wird es nicht vor 2026 geben. Die vereinbarten Gastspiele mit den Produktionen Liberté Cathédrale und Club Amour finden wie geplant in den kommenden Spielzeiten statt. Schamatz, für seine selbstbewusste künstlerische Geste bekannt, war seit August 2022 künstlerischer Leiter des Tanztheaters Wuppertal. Er lässt sich in der Pressemitteilung nun unter anderem mit den Sätzen zitieren: Mit unserer unterschiedlichen Geschichte mussten wir uns erst kennenlernen und verstehen. Das war manchmal komplex, aber immer schön und produktiv. Rose G. Roan galt als älteste noch Überlebende des Holocaust. Nun ist sie im Alter von 113 Jahren in New York gestorben. Das teilten ihre Familie und die Claims Conference mit. Geboren wurde sie 1912 im damaligen Österreich-Ungarn. Mit 6 Jahren gelangte sie gemeinsam mit ihrer Familie nach Hamburg. Später, als G. Roan ihren Mann kennenlernte, lebte sie in Warschau, Shanghai und den USA. Nach Angaben der Claims Conference leben noch etwa 245.000 Holocaust-Überlebende weltweit.
Danke, Antje Allroggen. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann die Information am Abend und darin unter anderem Volodymyr Zelensky bei Donald Trump und Hamburg vor der Wahl. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Karin Fischer.